Schönen Donnerstagabend, der Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und ich spreche mit dem Chefarzt der Kardiologie Traunstein und Bad Reichenhall, Professor Werner Mooshage, über Bluthochdruck. Und wir wollen dann auch noch auf Herzerkrankungen allgemein während der Corona-Pandemie eingehen. In der Hauptsache geht es aber um den Bluthochdruck. Davon haben wir ja alle schon mal gehört, aber Herr Professor Mooshage, was genau passiert denn im Körper, wenn ich Bluthochdruck habe?
Ja, wenn man über Blutdruck spricht, dann muss man sich vielleicht mal überlegen, was Blutdruck überhaupt so ist. Ja. Man braucht einen Blutdruck, das kann man sich ja leicht vorstellen, um die Organe zu durchbluten. Also alle Organe, das Herz, die Niere, das insbesondere auch das Gehirn. Und da liegt bei Menschen ein bisschen besonderes Problem. Das möchte ich mal ein bisschen ausführen. Tiere, die auf vier Beinen laufen, da ist der Kopf immer ungefähr auf der gleichen Höhe. Der Mensch ist aber aufgestanden und kann sich aber genauso gut hinlegen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, es liegt jemand und steht auf, plötzlich auf. Dann geht der Kopf in die Höhe und jetzt muss der Blutdruck sehr schnell und sehr fein nachreguliert werden, sonst wird der Kopf nicht mehr durchblutet und man fällt um. Umgekehrt, wenn der Mensch sich wieder hinlegt, würde jetzt normalerweise, wenn der Druck bestehen bleibt, würden alle Gefäße im Kopf platzen, weil der Druck im Liegen viel höher ist natürlich als im Stehen und der Blutdruck muss ganz schnell wieder runterreguliert werden. Das heißt, der Blutdruck ist eine sehr fein regulierte Größe und diese Regulierung erfolgt sehr vielfältig. Und vielfältig heißt, es gibt so Druckrezeptoren in allen Gefäßen, zum Beispiel auch in den Gefäßen am Hals, also in den Gefäßen, die den Kopf durchbluten, aber auch an allen anderen Gefäßen, zum Beispiel auch in der Leiste, wo der Druck registriert wird und entsprechend angepasst wird. Und diese Anpassung geht über das sogenannte autonome Nervensystem. Da hat man vielleicht schon mal gehört, da gibt es den Vagus, und der dazu führt, dass der Blutdruck und die Herzfrequenz abfallen können. Und es gibt den Sympathikus, das ist der, der für Stress auch zuständig ist, der den Blutdruck erhöhen kann. Und zwar ganz schnell geht es über diese Nerven. Im Prinzip machen die nichts weiter, oder ist vielleicht sehr einfach ausgedrückt, die stellen die Gefäße eng oder wieder weit. Das heißt, wenn ein höherer Blutdruck benötigt wird, werden die Gefäße enger gestellt und dann steigt der Blutdruck entsprechend an. Der Sympathikus hat als Hilfe noch jede Menge Hormone, die ihm da zur Verfügung stellen. Also das Adrenalin, das Noradrenalin, hat man sicher auch schon mal gehört. Und dazu gibt es noch andere Hormone, die an dieser Feinregulierung des Blutdrucks auch noch beteiligt sind. Diese Hormone werden teilweise in der Niere gebildet, teilweise in der Nebenniere gebildet. Man hat vielleicht schon mal gehört, dieses Renin-Angiotensin-Aldosteron-System aus der Niere. Es gibt aber auch Hormone aus der Nebenniere, die Mineralokortikoide, die da eine Rolle spielen, um den Blutdruck zu regulieren. Und natürlich gibt es gerade auch in diesen Hormonsystemen Störungen, die dazu führen können, dass der Blutdruck höher ist als normalerweise.
Also dann ist es sogar wichtig, dass sich der Blutdruck bei Menschen anpasst und nicht immer ganz gleich ist. Aber wie kommt es denn dazu, dass der bei einigen oder bei vielen Menschen dauerhaft zu hoch ist?
Was sehr selten dahinter steckt, ist eine hormonelle Störung. Sowas gibt's, aber das ist eigentlich eine Rarität. Ansonsten weiß man eigentlich nicht genau, welche Ursachen dazu führen können, dass der Blutdruck hoch ist. Im Prinzip ist es ein bisschen wie eine Heizung, die einfach zu hoch gedreht ist. Es gibt schon Faktoren, die das Ganze begünstigen können. Also beispielsweise Übergewicht kann dazu führen, dass ein Blutdruck zu hoch wird. Oder ein sehr hoher Salzkonsum kann dazu führen, dass der Blutdruck hoch wird. Oder Bewegungsmangel. Das kann alles dazu führen. Und man kann natürlich diese Faktoren auch entsprechend beeinflussen und den Blutdruck dann wieder zu senken. Aber in der Regel findet man keine spezielle Ursache für den hohen Blutdruck. Vielleicht die häufigste Ursache für einen sogenannten sekundären Hochdruck, also einen Hochdruck, der tatsächlich eine Ursache hat, ist eine Verengung der Nierenarterien. Das ist aber auch eher eine seltene Ursache. Also bei den allermeisten Patienten findet man keinen Grund, warum der Blutdruck zu hoch ist. Er ist einfach zu hoch. Und man weiß aber auch, dass der Blutdruck im Laufe des Alters ansteigen kann, was nicht unbedingt normal sein muss, aber er steigt an. Und trotzdem kann dann auch im Alter, spricht man auch im Alter vom hohen Blutdruck.
Ab wann sprechen Sie vom Bluthochdruck?
Ja, das hat sich geändert in den letzten Jahren. Also als ich angefangen habe, da hat man immer noch so die Faustregel gehabt, ein hoher Blutdruck, wenn man den oberen Blutdruck, wir kommen ja sicher noch gleich darauf zu sprechen, wenn der obere Wert 100 plus Lebensalter übersteigt, dann liegt ein hoher Blutdruck vor. Also wenn jemand 70 Jahre ist, darf er einen Blutdruck von 170 haben, einen oberen Wert. Das ist total vorbei. Also sowas ist gar nicht mehr. Ich kenne dann auch noch die Zeit, da hat man gesagt, der obere Wert zwischen 140 und 160, das ist so ein Graubereich, das sollte man kontrollieren. Man hat gelernt aus vielen, vielen Untersuchungen, wirklich über Jahrzehnte, dass Blutdruckwerte schon sehr viel niedriger zu Schäden führen an den Organen. Und heute gilt die Faustregel, ein Blutdruck, der in Ruhe gemessen ist, sollte den oberen Wert von 135 Millimeter Quecksilbersäule ist die Einheit, nicht überschreiten. Der untere Wert, ein Wert von 90 nicht, wenn man zu Hause misst. Beim Arzt, im Krankenhaus ist man ein bisschen großzügiger, da sagt man, da darf er auch mal 140 sein. Und tatsächlich ist im Alter manchmal auch ein bisschen höherer Wert noch akzeptabel, aber grundsätzlich gilt keine Werte über 140 mm Hg in Ruhe.
Wann oder warum hat sich das geändert?
Na, wissen Sie, es ist ja schwierig rauszukriegen, was überhaupt ein hoher Blutdruck ist. Beziehungsweise ein normaler Blutdruck ist, wie das weiß man ja nicht einfach so. Das steht ja nicht irgendwo einfach so da, sondern das muss man erstmal rausfinden. Und rausfinden muss man dafür speziell, ab wann Schädigungen auftreten. Und dazu muss man natürlich große Bevölkerungsgruppen über viele, viele Jahre, Jahrzehnte beobachten, um dann zu gucken, wenn jemand einen Blutdruck hat, der immer diesen Wert überschreitet, kriegt der häufiger Probleme, speziell Herz-Kreislauf-Erkrankungen, beziehungsweise gibt es Leute, die haben einen Blutdruck, wo nichts weiter passiert. Und da kann man sich nur langsam dran hin orientieren, weil, wie gesagt, von Haus aus gibt es keinen Normwert dafür.
Was ist denn oder was wäre denn eigentlich der Idealwert beim Blutdruck?
Also wahrscheinlich ist es so, dass kein Blutdruck zu niedrig sein kann. Es sei denn, man fällt davon um oder wird schwindelig. Dann ist er zu niedrig. Aber ansonsten ist es für die Gefäße und fürs Herz wahrscheinlich günstig. Je niedriger der Blutdruck ist, desto günstiger. Und ein normaler, schöner Blutdruck ist beispielsweise 120 zu 80.
Sie haben es gerade schon angesprochen, bei der Blutdruckmessung, da sind zwei Werte interessant, der systolische und der diastolische Wert. Was bedeuten diese Werte?
Ja, das kann man sich gut vorstellen. Wenn das Herz pumpt, wenn das Herz sich also zusammenzieht, baut es natürlich einen Druck auf, einen Blutdruck auf. Und dieser Wert, den das Herz aufbaut, wenn es sich zusammenzieht, das ist der systolische Blutdruck oder der obere Blutdruckwert. Das ist der maximale Wert, der erreicht wird dadurch, dass das Herz sich zusammenzieht. Danach wird das Blut also in die Schlagadern, in die Gefäße ausgeworfen und es schließt hinten die Aortenklappe und das Blut verbleibt jetzt in diesen Gefäßen. Diese Gefäße sind aber elastisch. Das heißt, die geben nach und nehmen diesen Blutdruck teilweise auf und geben ihn dann langsam wieder ans Blut ab. Das hat den Vorteil, dass die Organe nicht nur dann durchblutet sind, wenn das Herz pumpt, sondern auch, wenn das Herz sich wieder entspannt und wieder füllt, trotzdem noch eine Durchblutung der Organe da ist, also beispielsweise auch des Gehirns da ist. Und dieser untere Blutdruck, also der Blutdruck, der aufrechterhalten bleibt, wenn das Herz eigentlich gar nicht pumpt, nur durch die Elastizität der Gefäße, das ist der untere Wert, also der diastolische Blutdruck.
Ist dann der obere Wert, der systolische Wert, der wichtige oder kann man das so generell nicht sagen?
Das kann man so nicht sagen oder man kann es nur teilweise so sagen, weil im Alter, und da kann man jetzt nicht genau sagen, ab welchem Zeitpunkt, aber so ab 50, 60, 70 spätestens, nimmt die Elastizität der Gefäße ab. Das heißt, die Gefäße können den zweiten Wert, den diastolischen Wert, gar nicht mehr so gut aufrechterhalten, weil sie nicht mehr so elastisch sind. Und damit ist der diastolische Wert im Alter in der Regel spielt keine Rolle mehr, weil er sowieso diesen Wert von 90 praktisch nicht mehr erreicht. Die Amplitude wird dann größer. Das heißt, wenn jemand einen Blutdruck im Alter hat, dann hat er 160 zu 80 oder 75, weil die Gefäßelastizität nicht mehr da ist. Junge Patienten können durchaus auch eine reine Erhöhung des unteren Blutdrucks, also des diastolischen Werts haben, dadurch, dass die Gefäße noch sehr elastisch sind. Also da gibt es schon auch mal 140 zu 100.
Oft können Sie keine Ursache rausfinden, warum der Blutdruck zu hoch ist. Das haben Sie vorher schon angesprochen. Gibt es denn trotzdem Möglichkeiten, eine eventuelle Ursache festzustellen?
Also Hinweise dafür, dass bei einem hohen Blutdruck eine Ursache zugrunde liegt, kann beispielsweise eine Langzeitblutdruckmessung liefern. Das Problem ist ja, wenn Sie eine einzelne Blutdruckmessung machen, dann kann diese beeinflusst sein durch die Situation. Das heißt, wenn Sie beim Arzt im Krankenhaus messen oder gerade aufgeregt sind, dann kann es sein, dass der Blutdruck deutlich höher ist, als er vielleicht daheim in Ruhe wäre. Wenn Sie daheim in Ruhe einzelne Messungen machen, dann kann es sein, dass der Blutdruck sehr stark schwankt. Das ist auch normal. Ein Blutdruck schwankt immer. Der kann höher sein, der kann niedriger sein. Und um da so ein bisschen eine Idealmessung reinzukriegen oder eine Stabilisierung reinzukriegen, gibt es so Langzeitblutdruckmessgeräte. Die werden angelegt wie ein Blutdruckmessgerät und die messen automatisch in bestimmten Zeitintervallen, also in der Regel so stündlich oder halbstündlich, und zwar sowohl während der Tagesphase wie während der Nachtphase. Und dann kriegt man ein Blutdruckprofil. Und das ist sehr viel aussagekräftiger als einzelne Blutdruckwerte. Und insbesondere kriegt man auch eine Information darüber, ob der Blutdruck nachts runtergeht. Wenn ein Blutdruck tagsüber hoch ist und nachts gut runtergeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ursache für den hohen Blutdruck zu finden ist, relativ gering. Wenn der Blutdruck nachts auch sehr hoch bleibt und es auf einer sehr hohen Ebene bleibt und dann vielleicht auch noch alle Medikamente, die man dann einsetzt, kaum dazu führen, dass der Blutdruck abgesenkt werden kann, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht eine intensivere Suche anschließt, ob eine Ursache da ist.
Schwankungen, die sind ja normal beim Blutdruck, vor allem zwischen einzelnen Messungen. Warum ist denn das so?
Weil die Situation unterschiedlich ist. Also man ist ein bisschen aufgeregt, führt dazu, dass der Blutdruck ein bisschen ansteigt und zwar sehr schnell ansteigt. Ich hatte es vorhin ja so ein bisschen erläutert mit der Gehirndurchblutung, der muss sich sehr schnell ändern und das Nervensystem, was man eben nicht beeinflussen kann, also dieses autonome Nervensystem, das kann Blutdruckwerte sehr schnell variieren nach oben oder nach unten. Wenn jemand sehr entspannt ist, wird der Blutdruck in der Regel auch niedriger sein. Wenn jemand Sport macht, also sich anstrengt, dann steigen die Blutdruckwerte in extreme Höhen. Also der kann leicht mal auch 200, 240 als oberen Wert haben, aber der Blutdruck sinkt hinterher, wenn er dann zur Ruhe kommt, wieder entsprechend weit ab und er soll ja auch weit absinken. So eine ganz extreme Situation ist zum Beispiel auch in der Sauna und im kalten Wasser. Also in der Sauna, wenn die Gefäße weit gestellt werden, dann sinkt der Blutdruck ab und er kann sehr weit absinken. Wenn er dann ins kalte Wasser springt, dann geht der Blutdruck auf 250 hoch, weil die Gefäße sich zusammenziehen. Das ist ja auch so ein wesentlicher Effekt, das ist ein Gefäßtraining. Die Gefäße ziehen sich zusammen und dadurch steigt der Blutdruck an. Der Blutdruck ist ja eigentlich nichts weiter als ein Widerstand der Gefäße erstmal. Wenn die Gefäße eng gestellt sind, muss das Herz gegen diesen Widerstand pumpen und muss einen hohen Blutdruck aufbauen. Wenn die Gefäße weit sind, ist der Blutdruck herunter und das Herz kann leichter arbeiten.
Wie viele Menschen in Deutschland sind ungefähr davon betroffen, von Bluthochdruck?
Ganz, ganz, ganz viele. Also es gibt so eine ganz grobe Faustformel, die ist vielleicht auch nicht mehr so ganz richtig, aber man sagt, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ist von hohem Blutdruck betroffen, ein Drittel wird behandelt und ein Drittel davon wird ausreichend behandelt, sodass der Blutdruck im vernünftigen Bereich wieder ist. Man rechnet zum Beispiel, das sind Zahlen jetzt von der Deutschen Herzstiftung, die relativ aktuell sind, damit dass in Deutschland ungefähr 20 bis 30 Millionen der Menschen an hohem Blutdruck leiden. Aber auch das ist erstmal nur geschätzt, weil es viele gar nicht wissen und gar nicht messen.
Welche Symptome haben die Patienten oder haben sie vielleicht sogar gar keine Symptome?
Das ist das Problem. Also normalerweise merkt man hohen Blutdruck nicht. Es geht den meisten Leuten mit dem hohen Blutdruck eher gut. Man fühlt sich gut. Kopf ist alles gut durchblutet. Alles prima. Nur wenn der Blutdruck sehr lange besteht, der hohe Blutdruck sehr lange besteht, dann merken sie eventuell doch was. Dann kriegen sie schlechter Luft. Dann kriegen sie vielleicht auch mal einen Druck auf der Brust durch den hohen Blutdruck. Es kann auch sein, wenn es sehr akut ist, dass sie ganz plötzlich Atemnot bekommen, ein Lungenödem entwickeln, also Wasser in der Lunge einlagern ganz plötzlich. Oder dass es zu Schlaganfällen kommt, Hirnblutungen kommt. Das ist dann aber schon relativ fortgeschritten. Aber zunächst mal merkt man hohen Blutdruck gar nicht.
Das beantwortet dann auch ein bisschen meine nächste Frage. Was macht den hohen Blutdruck so gefährlich? Also das ist es, was Sie gerade angesprochen haben, oder?
Das kann schlimmst was passieren. Das passiert akut dann, was ich gerade gesagt habe, also Lungenödem, eine Hirnblutung oder ein Schlaganfall oder auch Sehstörungen, alles, was da eine Rolle spielt. Das sind die akuten Sachen. Chronisch passiert was anderes. Chronisch passiert, dass der hohe Blutdruck auf die Gefäße mechanisch einwirkt und indem er auf die Gefäße hämmert. Ich glaube, so kann man sich das mechanisch ganz gut vorstellen. Und dadurch schädigt er alle Gefäße. Alle Gefäße in allen Organen bis hin zu den kleinsten Gefäßen. Das heißt, es kann zu Augenhintergrundveränderungen kommen. Es kommt in der Regel zu Schädigungen der Niere. Es kommt zu Schädigung des Herzens. Die Herzkranzgefäße werden verkalken leichter. Der Herzmuskel wird dicker, weil er ja diesen Blutdruck aufbauen muss. Und der Herzmuskel kann damit am Anfang noch ganz normal arbeiten, aber mit der Zeit lässt dann die Funktion nach. Das Herz wird größer, die Herzfunktion ist nicht mehr gewährleistet. Das heißt, er entwickelt eine sogenannte Herzinsuffizienz. Das sind so die Langzeitfolgen durch einen Blutdruck, der nicht erkannt wird, durch einen hohen Blutdruck, der nicht erkannt wird.
Betroffen sind ganz, ganz viele Menschen. Geschätzt leiden etwa 20 bis 30 Millionen Deutsche unter Bluthochdruck. Und wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr, meint der Chefarzt der Kardiologie Traunstein und Bad Reichenhall, Professor Werner Mooshage, nämlich weil sie erst einmal keine Symptome haben. Aber Bluthochdruck, der nicht behandelt wird, kann zum Beispiel die Organe schädigen und ist außerdem ein wesentlicher Risikofaktor für das Auftreten von Schlaganfällen oder Herzinfarkten. Und deswegen sprechen wir drüber, heute im Medizintalk hier auf der Bayernwelle. Professor Mooshage, gibt es denn eine Risikogruppe für Bluthochdruck?
Ja, Risikogruppen sind insbesondere Patienten mit wenig Bewegung, also die keinen Sport machen und die übergewichtig sind. Aber auch bei schlanken, jungen Leuten kann jederzeit ein hoher Blutdruck da sein. Stress spielt natürlich auch eine Rolle. Das war vorhin ja schon ein bisschen die Frage, warum schwanken so Blutdruckwerte? Stress spielt da immer eine Rolle. Es ist einfach ein Unterschied, ob man in einer angespannten psychischen Situation ist oder ob man entspannt ist.
Wie kann ich denn einem Bluthochdruck selber vorbeugen oder geht das gar nicht?
Doch, das geht wohl schon. Es geht aber so ähnlich, wie wenn man, was man tun kann, wenn man bereits einen hohen Blutdruck hat. Das heißt, man sollte versuchen, und das ist gar nicht so ganz unwesentlich, sich salzarm zu ernähren. Diese Empfehlung hat in den letzten Jahren eher so ein bisschen abgenommen, man hat es nicht mehr so viel gehört, aber es spielt wahrscheinlich trotzdem eine wesentliche Rolle, weil die Salze sich wahrscheinlich im Körpergewebe ansammeln und da Flüssigkeit ziehen und damit zu einer Verschlechterung der Durchblutung führen und damit zum hohen Blutdruck führen. Das ist eines. Das zweite, was man dagegen bzw. prophylaktisch auch tun kann, sich regelmäßig körperlich bewegen. Das ist einfach ein Gefäßtraining. Übergewicht gar nicht erst aufkommen lassen oder dann entsprechend wieder abbauen. Das sind so die allgemeinen Maßnahmen, die sich auch als Therapie beim hohen Blutdruck immer neben der Medikamenteneinnahme lohnen.
Wie diagnostizieren Sie einen zu hohen Blutdruck?
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, der Patient misst selber zu Hause und schreibt sich die Werte auf. Dann hat man einen Verlauf. Glauben Sie dann einfach? Ja, dem würde ich glauben, weil ich davon auch ausgehe, dass die Patienten ja sich nicht selber irgendwie schaden wollen, sondern das können sie zwar, sie können schummeln, aber ich frage mich, was sie davon haben sollten. Also, sie können selber messen. Wichtig ist dabei, dass sie zu unterschiedlichen Tageszeiten messen, also nicht nur früh, weil früh kann ja noch gut sein, sondern auch mal mittags, mal nachmittags, mal abends und die Werte, wie gesagt, aufschreiben. Dann kann man sich die objektiv angucken. Der Patient kann es sich auch angucken. Und wenn er feststellt, die Werte sind in Ruhe, häufig unter 140. Ruhe heißt, er sollte mindestens 5 Minuten vorher nichts mehr körperlich Anstrengendes gemacht haben, sollte in Ruhe messen. Er sollte die Messung Oberarm sollte ungefähr auf Herzhöhe liegen. Arm sollte entspannt sein und dann kann er in Ruhe messen. Das geht normalerweise, kriegen das die Patienten gut hin. Die zweite Möglichkeit, hatte ich auch schon erwähnt, ist so eine 24 Stunden Langzeit-Blutdruckmessung. Die kann man anhängen, dann kriegt man ein Profil und dann kann man in der Regel eine sehr klare Aussage machen, es liegt ein Bluthochdruck vor oder es liegt keiner vor.
Diese Messgeräte für zu Hause, die Sie gerade angesprochen haben, ist es ganz einfach, dass man das selber macht und kann das jeder oder kann ich da auch Fehler machen bei der Anwendung?
Also man kann sicher viel falsch machen mit solchen Blutdruckmessgeräten und diese Blutdruckmessgeräte sind auch sehr unterschiedlich leicht zu bedienen. Deswegen empfehle ich eigentlich nicht immer, wenn man sich so ein Gerät anschaffen will, sich das vorher zeigen zu lassen, auch selber auszuprobieren. So wie im Krankenhaus gemessen wird, also mit Stethoskop und so einer einfachen Blutdruckmanschette, geht es daheim nicht. Das kann man nicht allein machen. Die modernen Messgeräte sind in der Regel einfach zu bedienen. Sie nutzen auch nicht diese Töne, die man da normalerweise hört im Stethoskop, sondern die messen so oszillometrisch und sind damit von der Messgenauigkeit eigentlich nicht sehr gut. Sie zeigen auch an, wenn die Messung nicht valide war, dann muss man halt nochmal messen. Aber die Empfehlung ist, wenn man sich so ein Gerät anschaffen will, dann vorher ausprobieren, in der Apotheke wirklich ausprobieren lassen, im Sanitätshaus zeigen lassen, welches Modell es gibt, ausprobieren, ob man damit zurechtkommt, ob man es auch alleine messen kann.
Wer sollte denn seinen Blutdruck regelmäßig checken lassen vom Arzt oder eben auch selber kontrollieren?
Naja, also wenn der Verdacht da wäre, dass ein Blutdruck zu hoch ist, dann würde ich halt mal über ein paar Wochen messen und das mal dem Hausarzt zeigen. Wenn ich überhaupt nicht den Verdacht habe, dass der Blutdruck zu hoch sein könnte, dann würde ich mal so ein Angebot wahrnehmen, entweder beim Arzt mal eine Messung durchführen zu lassen und wenn der Blutdruck in Ordnung ist, dann ist damit auch gut. Oder in der Apotheke mal messen lassen oder beim Bekannten mal messen, der so ein Gerät hat. Deswegen muss sich ja nicht jeder ein Blutdruckmessgerät zulegen, wenn er einen normalen Blutdruck hat. Man muss nur sagen, Blutdruck ändert sich auch im Lauf des Alters. Das heißt, wenn ich immer einen niedrigen Blutdruck hatte, als junge Frau oder als junger Mann, dann heißt es nicht, dass ich nicht mit 50, 60 plötzlich sehr hohe Blutdruckwerte habe. Und wie gesagt, man merkt es halt nicht. Und das heißt, es lohnt sich schon, immer mal wieder den Blutdruck zu messen, um nicht in eine Situation reinzulaufen, dass der Blutdruck dann über Monate oder Jahre zu hoch ist.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Erstmal und immer unterstützend sind so allgemeine Maßnahmen, wie gesagt. Also regelmäßige körperliche Belastung hilft wahnsinnig viel. Gewichtreduktion hilft wahnsinnig viel. Salzarm ernähren wird in der Regel gar nicht gleich was helfen, aber vielleicht auf Dauer. Und meistens reicht das Ganze natürlich nicht aus, beziehungsweise ist es sehr viel schwieriger, Gewicht abzunehmen, als Medikamente einzunehmen. Und deswegen gibt es auch eine ganze Reihe an Medikamenten, die man da sehr gut einsetzen kann. Man macht es in der Regel so, auch verschiedene Medikamentengruppen, also die ganz unterschiedlich wirken. Und man macht es in der Regel so, dass man nicht eine Medikamentengruppe hoch dosiert, weil man sich dann eigentlich mehr Nebenwirkungen einfängt, sondern man kombiniert verschiedene Medikamentengruppen miteinander und zwar so, dass man den Blutdruck auch nicht schlagartig reduziert, sondern langsam absenkt und immer guckt, was passiert und tastet sich dann langsam an den normalen Blutdruck hin. Problem ist, wie auch schon vorhin erwähnt, dass die meisten Blutdruckeinstellungen nicht sehr konsequent und dauerhaft durchgeführt werden, sondern das macht man mal ein bisschen, dann ist man zufrieden und dann wird es wieder vergessen, weil, wie gesagt, man merkt da nichts davon und möchte auch keine Medikamente einnehmen und dann ist der Blutdruck halt vielleicht doch immer noch zu hoch. Und das ist leider bei sehr, sehr vielen Patienten, die wegen Blutdruck behandelt werden, ist das der Fall.
Und wenn ich solche Medikamente nehme, dann senken die einfach den Blutdruck und dann ist alles gut? Oder muss ich dann mit Nebenwirkungen rechnen beziehungsweise noch irgendwas beachten?
Nein, also wenn der Blutdruck in den normalen Bereich abgesenkt ist, ist alles gut. Mehr müssen Sie nicht machen. Es sei denn, es sind schon irgendwelche Folgeschäden da, an der Niere, am Herz oder wo auch immer. Oder an großen Gefäßen, also an den Halsschlagadern zum Beispiel. Die muss man natürlich dann abklären. Das gehört immer dazu, dass man Folgeschäden von Blutdruck abklärt, wenn man eine Blutdruckeinstellung macht. Aber mehr müssen Sie nicht machen. Entscheidend ist, dass der Blutdruck dann herunter ist. Wie Sie den runterkriegen, ist auch egal. Also ob Sie den allein mit Sport, glaube ich aber nicht, dass Ihnen das gelingt, oder allein mit Abnehmen. In der Regel brauchen Sie Medikamente, aber Hauptsache er ist dann herunter und ein Idealwert ist 120:80, aber da kommt wieder der Grenzwert von 140 ins Spiel. Das heißt, da sollte er nicht drüber sein bei einer Einstellung.
Vielen Dank für diese Informationen zum Bluthochdruck, Professor Mooshage. Sprechen wir noch kurz über Herzerkrankungen während der Corona-Pandemie. Gerade in den letzten Monaten gab es ja immer wieder Befürchtungen, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Können Sie und konnten Sie in den letzten 2 Jahren immer alle Herzpatienten optimal versorgen?
Also ich denke schon, dass wir Herzpatienten immer optimal versorgen konnten und auch versorgt haben, mit der Einschränkung, wenn sie das Krankenhaus erreicht haben. Und das war leider nicht immer der Fall. Notfallpatienten mussten kommen, die sind auch gekommen, die sind auch optimal versorgt worden. Patienten, die nicht so dringend waren, beziehungsweise die von der eigenen Einschätzung als nicht so dringend wahrgenommen wurden, von der Einschätzung des Patienten, die haben oft das Krankenhaus gemieden, beziehungsweise für die war es auch dann schwierig, ein stationäres Bett zu kriegen. Und damit hat sich so unser Schwerpunkt auch entsprechend ein bisschen verlagert. Und die Situation ist immer noch so. Das heißt, wir kriegen Herzinfarkte, jede Menge. Wir kriegen die Patienten eigentlich nicht zu spät. Die kommen dann, wenn es nicht mehr anders geht. Und was wir früher viel mehr gemacht haben, nämlich einen Patienten zu bekommen ins Katheterlabor, der Beschwerden hatte, der dann einen Stent bekommen hat und dann war es wieder gut, aber noch gar keinen Herzinfarkt entwickelt hat, die kommen weniger als früher. Und ich fürchte, die kommen halt auch wieder jetzt dann erst, wenn sie einen Infarkt haben oder wenn es ein Notfall ist.
Hat sich durch die Pandemie denn sonst noch was verändert in Ihrer Arbeit?
Nee, das ist eigentlich das Wesentlichste an Änderungen gewesen. Und wir haben natürlich halt intern das Problem, dass wir nicht die Betten zur Verfügung haben, die wir eigentlich bräuchten, um Patienten, die uns zugewiesen werden würden, aufzunehmen. Aber es kommt halt auch dazu, dass die Patienten so ein bisschen die Krankenhäuser meiden, weil sie wissen, erstens ist es schwierig, überhaupt ein Bett zu kriegen und zweitens haben sie Sorge, sich im Krankenhaus mit Covid anzustecken.
Ein großes Thema in der Pandemie ist ja auch immer die Impfung. Was weiß man denn über die Wirkung der Corona-Impfung bei Herzpatienten?
Die ist kein bisschen anders. Ganz im Gegenteil ist es so, dass Herzpatienten natürlich zu den Hochrisikopatienten gehören und deswegen unbedingt geimpft werden sollten.
Gibt es Herzerkrankungen, bei denen Sie von einer Corona-Impfung abraten würden?
Ganz im Gegenteil. Also jeder Herzpatient, und wenn er noch so krank ist und je schwerer er krank ist, sollte unbedingt eine Corona-Impfung bekommen. So wie wir früher schon immer empfohlen haben, sich gegen Grippe zu impfen. Also Hochrisikopatienten, speziell auch Herzpatienten, sie haben nur Vorteile davon.
Sind denn alle Impfstoffe für Herzpatienten gleich gut geeignet?
Grundsätzlich sind alle Impfstoffe geeignet. Es sind ja im Moment 5 auf dem Markt. Die 2 mRNA-Impfstoffe, dann gibt es Vektor-Impfstoffe, wobei der von AstraZeneca, glaube ich, in Deutschland fast nicht mehr eingesetzt wird. Der ist in andere Länder abgegeben worden. Und dann gibt es jetzt noch den neuen Impfstoff, den proteinbasierten Impfstoff, wo es aber noch keine klare Impfempfehlung von der STIKO gibt. Die Unterschied für Herzkranke gibt es keine. Es gibt aber Unterschiede in der Empfehlung, in der Zulassung beziehungsweise in der Empfehlung von der STIKO. Und das ist der einzige Unterschied.
Es gab ja Fälle von Herzmuskelentzündungen bei einer Covid-19-Infektion oder auch nach einer Corona-Impfung. Wie kommt es dazu und was genau ist so eine Herzmuskelentzündung?
Ja, man ist sich nach wie vor nicht ganz sicher, ob das tatsächlich einen engen Zusammenhang gibt zwischen Impfung oder Infektion und Herzmuskelentzündungen. Tatsache ist, dass Herzmuskelentzündungen auftreten. Die sind früher aber auch schon immer aufgetreten bei allen möglichen anderen Viruserkrankungen. Gab es es immer, gibt es es immer. Man kann heute die gar nicht so schwierig nachweisen über Blutparameter, das Troponin spielt da eine Rolle, beziehungsweise über EKG-Veränderungen. Was passiert ist, dass aus irgendeinem Grund Stoffe oder Viren den Herzmuskel befallen, die dort eine Entzündung auslösen. Und in der Regel heilen diese Entzündungen auch spontan wieder ab. Sie können aber im Akutfall auch mal schwerwiegende Herzrhythmusstörungen auslösen. Und es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass Viren, wenn sie im Herzmuskel auch nur teilweise verbleiben, eine chronische Erkrankung des Herzmuskels auslösen und damit zu einer Herzschwäche auf Dauer führen können. Aber einen direkten Zusammenhang nochmal mit einer Impfung oder auch mit einer Covid-Infektion ist keinesfalls gesichert.
Vielen Dank, Professor Werner Mooshage, Chefarzt der Kardiologie Traunstein und Bad Reichenhall. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle mit dem Thema Bluthochdruck und Herzerkrankungen während der Corona-Pandemie. Einen schönen Donnerstagabend noch.